SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Auch Ungarn und die Slowakei müssen Flüchtlinge aufnehmen, auch wenn sie das nicht wollen. Hier gleich mehr zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dann Burnout am Arbeitsplatz. Doch wer den Arbeitgeber verklagt, muss Beweise haben. Und plötzlich fehlten 6 Millionen Franken in der Repower-Kasse. In Landquart wird einem ehemaligen Mitarbeiter des Stromversorgers der Prozess gemacht. Und um 13 Uhr alle FDP-Bundesratskandidaten live diese Woche im Tagesgespräch. Heute der Tessiner Ignazio Cassis. Reicht es, Tessiner zu sein, um Bundesrat zu werden? Antworten um 13 Uhr bei uns. Am Mikrofon ist Simon Leut. Guten Mittag. Es war vor 2 Jahren, als die EU-Staaten beschlossen, bis zu 120'000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland umzuverteilen auf die anderen EU-Staaten. «Ohne uns, da helfen wir nicht mit, wir wollen diese Flüchtlinge nicht», antworteten unter anderem Ungarn und die Slowakei und klagten diesen EU-Beschluss beim Europäischen Gerichtshof ein. Für eine solche Umverteilung gäbe es kein Gesetz. Dieser Gerichtshof hat heute sein Urteil gefällt und das lautet: «Doch, auch ihr müsst Flüchtlinge aufnehmen». Oliver Washington in Brüssel, wie lautet denn die Begründung des Urteils?
Der Gerichtshof urteilt erstens, dass die Mitgliedstaaten damals, also im September 2015, so entscheiden durften, wie sie es taten. Die Mitgliedstaaten dürfen also in einer Flüchtlingskrise mit einem Mehrheitsbeschluss außerordentliche Maßnahmen beschließen. Maßnahmen, um eben den Ländern in der Krise zu helfen und also von Griechenland und Italien aus Flüchtlinge verbindlich auf die anderen Mitgliedstaaten umverteilen. Und zweitens urteilt der Gerichtshof, dass der Entscheid damals auch inhaltlich eine adäquate Antwort war, um Griechenland und Italien zu entlasten. Der Gerichtshof, der EuGH, gibt dem Entscheid also seinen höchstrichterlichen Segen und daraus folgt in einem Rechtsraum wie der EU eigentlich, dass sich auch diejenigen, die dagegen waren, daran halten müssen und also Flüchtlinge konsequenterweise übernehmen müssen.
Damit gleich weiter zu Osteuropa-Korrespondent Urs Bruderer. 2 Jahre lang haben die Slowakei und vor allem Ungarn erbitterten Widerstand gegen die Verteilung von Flüchtlingen in Europa geleistet. Jetzt, wir haben es gehört, müssen sie mitziehen. Wie fallen denn die Reaktionen in Ungarn und der Slowakei aus?
Die Reaktionen sind schnell gekommen heute Morgen. In der Slowakei hat der Premierminister Fico reagiert und gesagt, die Slowakei werde dieses Urteil akzeptieren. Es scheint aber so, als ob sie es zähneknirschend akzeptieren möchte. Die Bedenken gegen diesen Entscheid, Flüchtlinge per Quote zu verteilen unter den EU-Ländern, die halte man aufrecht in der Slowakei. Man glaubt dort also nach wie vor, dass das eigentlich nicht funktionieren kann, wenn man Flüchtlinge dazu zwingt oder bestimmt, in der Slowakei zu leben, sich niederzulassen, wo sie gar nicht hin möchten. Und man wird weiter darüber nachdenken, andere Wege zu finden, um zu helfen. Ganz anders die Reaktion in Ungarn. Da waren sie zwar auch schnell, aber sie fielen ganz anders aus. Dass dieses Urteil könne man nicht akzeptieren, hieß es in Budapest von Außenminister Szijjártó diesen Morgen. Das sei eine unverantwortliche und ungeheuerliche Entscheidung, die gefallen sei beim Europäischen Gerichtshof, das verstoße gegen die Interessen Ungarns und Europas und das sei ein politisches Urteil und kein gutes juristisches Urteil. Die EU-Kommission sei da im Hintergrund am Werk und habe die Macht übernommen und die Balance im Machtgefüge der EU an sich gerissen. Und Ungarn werde alles tun, um das zu verhindern. Und der Justizminister hat auch schon gesprochen und gesagt, Ungarn erwäge jetzt eine neue Klage gegen die Flüchtlingsquote.
Da bleibt die Situation also angespannt, vor allem in Ungarn. Zurück zu Oliver Washington in Brüssel. Wenn jetzt Ungarn weiterhin renitent tut, was kann da die EU machen?
Also es gibt für solche Fälle ein Instrument in der EU, das ist das Vertragsverletzungsverfahren. Die Kommission kann gegen renitente Mitgliedstaaten ein solches Verfahren in die Wege leiten, wenn sie sich eben nicht an Beschlüsse halten. Das hat die Kommission nach langem Zögern vor den Sommerferien bereits auch gemacht und eben ein Verfahren gegen Ungarn in die Wege geleitet, übrigens auch gegen Polen und die Tschechische Republik, weil sie eben keine Flüchtlinge aufnehmen, nicht aber gegen die Slowakei, weil die Slowakei doch immerhin in den letzten 2 Jahren doch auch den einen oder anderen übernommen hat. Diese Verfahren, die landen dann wieder vor dem Europäischen Gerichtshof und nach dem heutigen Urteil muss man davon ausgehen, dass dieser die betroffenen Länder auch verurteilen wird. Und das dürfte dann am Schluss eine Buße geben.
Also, wir haben jetzt diesen Grundsatzentscheid des Europäischen Gerichtshofs. Aber rund 90.000 Flüchtlinge sind noch immer nicht verteilt, Oliver Washington. Wie geht es mit diesen Menschen weiter?
Also grundsätzlich ist der Ruf dieses Umverteilungsprogramms schlechter als die Realität, nachdem das Programm anfänglich schlecht ins Laufen kam, sahen sie in den letzten Monaten besser aus. Unterdessen übernehmen die meisten Länder Flüchtlinge, mit Ausnahme eben der Osteuropäer. Das waren teilweise bis zu 2.000 pro Monat, immerhin. Aber auch so wird man die 120.000 nicht erreichen. Die Umverteilung ist ja befristet und läuft Ende September 2017 aus. Die Flüchtlinge, die bis dann in Griechenland und in Italien angekommen sind und ein Recht haben, umverteilt zu werden, die werden auch später noch umverteilt. Vor allem bei Italien muss man sagen, dass die Umverteilung von dort aus nur schleppend vorankommt, weil eben die italienischen Behörden die Flüchtlinge noch immer nur sehr zögerlich registrieren. Aber Fazit, es werden am Schluss mehr sein als heute, einige Tausend mehr, aber nicht 120.000.
Danke, Oliver Washington in Brüssel und Urs Bruderer in Prag. Nun Nachrichten des Tages, Sabrina Mayer, und da bleiben wir gleich beim Europäischen Gerichtshof.
Der Rechtsstreit um eine Buße von 1 Milliarde Euro gegen den US-Mikroprozessorhersteller Intel in der EU geht weiter. Das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union muss noch einmal prüfen, ob die Rabatte, die Intel gewährt hatte, den Wettbewerb einschränkten. Das hat der Gerichtshof der EU EuGH entschieden. Die EU-Kommission hatte eine Buße von 1,06 Milliarden Euro gegen Intel verhängt. Die Begründung lautete, das Unternehmen habe seine beherrschende Stellung im Markt missbraucht. Für den Giftgasangriff vom vergangenen April in Syrien ist die syrische Luftwaffe verantwortlich. Dieser Überzeugung sind Menschenrechtsexperten der UNO. Beim Sarin-Angriff in Khan Shaykhun waren mindestens 83 Personen getötet und fast 300 verletzt worden. Das syrische Regime und das verbündete Russland hatten den Einsatz von Giftgas bestritten. In der Schweiz soll der Kampf gegen HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten wie etwa Syphilis weitergeführt werden. Der Bundesrat hat das entsprechende nationale Programm um 4 Jahre bis 2021 verlängert. Die Zahl der neu festgestellten HIV-Fälle habe sich bei etwa 500 pro Jahr stabilisiert, teilten die Bundesbehörden mit. Bei den anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sei eine Zunahme zu verzeichnen. Das nationale Programm umfasst unter anderem die Love-Life-Kampagne sowie spezielle Informationen für Männer, die Sex mit Männern haben, und für Migrantinnen und Migranten. Die Sozialhilfeausgaben sind in der Schweiz zwischen 2005 und 2015 von 1,7 auf 2,6 Milliarden Franken gestiegen. Der Anteil der Bezügerinnen und Bezüger an der Wohnbevölkerung lag in beiden Jahren bei 3,2%. Allerdings ist die Bevölkerung gewachsen. Das geht aus dem Bericht des Bundesrates über die Kostenentwicklung in der Sozialhilfe hervor. Diskurs, die Konferenz für Sozialhilfe, sieht die wichtigsten Gründe für die Zunahme der Sozialhilfekosten bei den gestiegenen Mietzinsen und Krankenkassenprämien. 3 Wochen nach den Anschlägen in Spanien haben die Behörden eine Terrorzelle zerschlagen. In einer gemeinsamen Aktion von spanischen und marokkanischen Sicherheitsleuten wurden 6 Personen verhaftet. Dies teilte das Innenministerium in Madrid mit. 4 Verdächtige wurden in Marokko, 2 in der spanischen Enklave Melilla gefasst. Der Anführer der Gruppe hatte offenbar die Terrormiliz IS als Vorbild. Er habe junge Menschen als Dschihad-Kämpfer rekrutiert und große Anschläge geplant, heißt es vom Innenministerium weiter. In Australien wird eine Gruppe von 1.900 Bootsflüchtlingen mit 70 Millionen australischen Dollar entschädigt. Das sind umgerechnet gut 53 Millionen Franken. Ein Richter im Bundesstaat Victoria hat eine entsprechende Vereinbarung zwischen der australischen Regierung und den Flüchtlingen genehmigt. Das Geld geht an Bootsflüchtlinge, die eigentlich nach Australien wollten, dann aber in Lager auf der Pazifikinsel Manus gebracht wurden. Dort hätten sie seelischen und körperlichen Schaden genommen, erklärten ihre Anwälte. Nachdem Wirbelsturm Irma in der Karibik auf Land getroffen ist, warnen die Behörden bereits vor einem nächsten Sturm. Der Tropensturm Jose könnte am Wochenende die Inseln erreichen, die derzeit vom Wirbelsturm Irma betroffen sind, teilten die US-Behörden mit. Der Wirbelsturm Irma hat die höchste Stärke 5. Für die Dominikanische Republik und Puerto Rico gilt die höchste Alarmstufe. 6 südliche Inseln der Bahamas werden evakuiert. Experten rechnen damit, dass der Sturm Irma am Samstag die Südspitze von Florida erreicht. Der Zellforscher Michael N. Hall von der Universität Basel wird mit dem Preis der amerikanischen Albert & Mary Lasker Stiftung ausgezeichnet für seine Entdeckungen zur Regulation des Zellwachstums. Wie die Universität Basel mitteilt, gilt der mit $250.000 dotierte Preis als einer der bedeutendsten in der biomedizinischen Forschung. Hall entdeckte Anfang der 90er Jahre am Biozentrum Basel ein Protein, das die Größe und das Wachstum von Zellen kontrolliert. Es spielt bei verschiedenen Erkrankungen, wie etwa Krebs und Diabetes, eine wichtige Rolle. Der Bahnverkehr zwischen Zürich und Chur war am Vormittag mehrere Stunden unterbrochen. Grund dafür war die Entgleisung eines Bauzuges. Der Zug sei mit Schottersteinen beladen gewesen und bei einer Weiche in Wädenswil entgleist, heißt es von der SBB. Seit 11 Uhr ist die Störung behoben. Das Wetter. Im Flachland wird es heute und morgen zum Teil sonnig, zum Teil gibt es auch dichtere Wolken. In den Voralpen ist es seltener sonnig bei 21 Grad. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig bei 26 Grad.
Rendezvous am Mittag. Wann ist der Arbeitgeber schuld, wenn wir bei der Arbeit ausbrennen? Gleich bei uns und weiter in der Sendung. Franziskus und die Rebellen. Der Papst besucht Kolumbien. Und Holzspäne statt Chemie.
Hier haben wir den Topf. Unten dran ist der Topf ausgelegt mit Stroh. Spülen tun wir mit dieser Segmehl-Aktivkohle-Mischung. Einfach ein Schäufchen von dieser Mischung nachschmeissen.
Neue mobile WC-Häuschen und das andere Geschäft mit dem Geschäft. Der Aktenstapel auf dem Bürotisch will einfach nicht kleiner werden. Ständig klingelt das Telefon und zig E-Mails sollten auch noch beantwortet sein. Stress am Arbeitsplatz kennen viele, einige macht ihr krank. Dass aber der Arbeitgeber wegen Stress verklagt wird, kommt in der Schweiz selten vor. Das könnte sich nun ändern. Im Moment ist ein Fall vor Gericht hängig, der exemplarisch aufzeigt, wann ein Arbeitgeber für das Burnout eines Mitarbeitenden belangt werden kann und wann eben nicht. Rahel Walser.
Enorm belastend sei die Arbeit beim Migrationsamt gewesen. Die Juristin musste Asylgesuche vorbeurteilen und dabei viele negative Entscheide kommunizieren. Trotz der hohen Belastung sei sie vom Arbeitgeber, dem Bund, alleine gelassen worden, sodass sie ein stressbedingtes Burnout erlitten habe. Bis heute kann die Frau nicht wieder arbeiten und erhält eine volle IV-Rente. Sie fordert nun vom früheren Arbeitgeber einen Schadensersatz, 360.000 Franken. Dazu eine Genugtuung von 20.000 Franken. Dass Arbeitgeber wegen gesundheitlichen Schäden verklagt werden, ist nicht neu. Neu und selten sei hingegen, dass es um ein Burnout gehe, sagt der Arbeitsrechtler Michael Merker.
Sie müssen ja beweisen, dass zwischen der Stressbelastung und Ihrer Erkrankung ein Kausalzusammenhang besteht. Und wir wissen, alle Krankheiten können viele Ursachen haben. Es kann Ihre Veranlagung sein, es kann Ihre Lebensweise sein. Sie müssen aber aufzeigen, dass es so weit gekommen ist wegen der Belastung am Arbeitsplatz. Immerhin, die Gerichte lassen es genügen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs sehr hoch ist.
Die ehemalige Juristin des SEM muss also nachweisen können, dass das Burnout einzig und alleine von der Arbeit verursacht wurde und nicht von privatem Stress. Und dass der Arbeitgeber so seine Fürsorgepflicht verletzt habe. Von der ersten Instanz wurde die Klage der Frau abgewiesen. Die Juristin habe sich bewusst für die Stelle entschieden, im Wissen darum, dass die Arbeit im Migrationsbereich belastend sei. Die zweite Instanz, das Bundesverwaltungsgericht, hat der Klägerin nun aber teilweise Recht gegeben. Auch wenn die Arbeit insgesamt stressig sei, habe der Arbeitgeber trotzdem eine Fürsorgepflicht, so Michael Merker.
Immer dann, wenn er sieht, der Person geht es nicht gut, dann muss er etwas unternehmen, auch wenn die Situation am Arbeitsplatz objektiv betrachtet korrekt ist. Das sieht man in diesem Urteil sehr schön.
Auch Thomas Geiser, Rechtsprofessor an der Uni St. Gallen, sagt, dass juristisch durchaus belegt werden könne, dass der Arbeitgeber schuld sei an einem Burnout. Entscheidend sei, ob die Klägerin um Hilfe gebeten habe und dies auch beweisen könne.
wenn gut dokumentiert ist, was da alles schiefgelaufen ist, wenn gut dokumentiert ist, dass die Arbeitgeberin sich da wirklich nicht darum gekümmert hat, dann ist das natürlich schon nachweisbar, ja.
Wie das Urteil im aktuellen Fall schlussendlich lautet, also ob die Schadensersatzklage tatsächlich durchkommt, ist noch offen. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Ball zurückgespielt an die Vorinstanz. Der Bund müsse noch einmal Gelegenheit bekommen, zu beweisen, dass er alles unternommen habe, um der Frau zu helfen. Es hängt nun also davon ab, ob auch der Bund auf eine gute Dokumentation zurückgreifen kann oder nicht. Sollte die ehemalige Bundesjuristin Recht bekommen, dann könne es zu Nachahmern kommen, sind sich die beiden Arbeitsrechtler Thomas Geiser und Michael Merker einig.
Das ist für andere, die vielleicht auch so einen Prozess führen wollen, ist das interessant. Es kann durchaus sein, dass diese Urteile zunehmen. Und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zeigt auch sehr gut auf, wie man seine Sache darlegen muss, damit man Erfolg hat.
Mit einer regelrechten Explosion von Schadensersatzklagen wegen Burnout sei jedoch nicht zu rechnen. Denn das 40-seitige Urteil zeige auch, wie aufwendig und mühsam die Beweisführung sei.
Rael Walser im Rendezvous auf SRF 1, 2, 4 News und der SRF Musikwelle, auch praktisch mit der SRF-App für Smartphone. Heute Morgen ist Papst Franziskus zu einer wichtigen Reise aufgebrochen. Der Papst aus Lateinamerika besucht Kolumbien. Jenes Land also, das jahrzehntelang unter einem blutigen Bürgerkrieg gelitten hat. Das Land befindet sich momentan im Friedensprozess und viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer hoffen nun, die Reise des Papstes möge diesen Prozess zusätzlich unterstützen. Aus Rom, Franco Battel.
Die Reise des Papstes nach Kolumbien sei in allererster Linie eine Pastoralreise. Das heißt, der Papst fliege nach Kolumbien, um das Evangelium zu verkünden, sagt Vatikansprecher Greg Burke.
È una visita pastorale. Chiaramente durante il viaggio ci sarà più di un riferimento alla pace, questo è normale, ma il Santo Padre va a annunciare il Vangelo.
Während der Reise werde der Papst das Thema Frieden aber verschiedentlich ansprechen, sagt Burke. Das ist eine Untertreibung, denn der Friedensprozess wird während dieser Reise eine ganz zentrale Rolle spielen. Das geht nur schon aus dem Programm hervor. So wird der Papst zum Beispiel Opfer der Gewalt und ehemalige Kämpfer der Guerilla oder von Milizen treffen.
Saranno presente vittime della violenza, ex guerrieri, ex miliziani.
In der Stadt Via Vicenzio feiert der Papst eine nationale Versöhnungsmesse. Dort wird das Oberhaupt der katholischen Kirche auch zwei Geistliche selig sprechen, die zu den Zehntausenden Opfern des kolumbianischen Konflikts gehören. Die Bestrebungen der katholischen Kirche, in Kolumbien Frieden zu stiften, reichen weit zurück. Schon die Päpste Paul VI. Und Johannes Paul II. Hatten dieses Land besucht. Und nachdem vor einem Jahr das Friedensabkommen zwischen der Regierung und der größten Rebellengruppe der FARC an der Urne scheiterte, schaltete sich die Kirche besonders intensiv ein. Papst Franziskus ging es darum, den Frieden trotz dieses Neins zu ermöglichen und weitere Rebellengruppen an den Verhandlungstisch zu bringen. Der Papst aus Argentinien hat bereits 7 lateinamerikanische Länder besucht. Das hängt damit zusammen, dass ein großer Teil der Katholikinnen und Katholiken in Lateinamerika zu Hause ist. Zudem kennt Franziskus, der ehemalige Erzbischof von Buenos Aires, die Konflikte seines Kontinents sehr gut. Der Vatikan rechnet damit, dass bereits während der Fahrt des Papstes vom Flughafen ins Zentrum der Hauptstadt Bogotá Hunderttausende warten werden, um den Papst willkommen zu heißen. Typisch für Franziskus ist es, dass die ersten Leute, die er in Bogotá treffen möchte, Waisenkinder und Obdachlose sind. Und ebenso bezeichnend ist es, dass der Papst die Versöhnung nicht nur unter den Kriegsparteien anmahnt, sondern auch zu einer ganz anderen Versöhnung aufruft, nämlich zu jener mit der Umwelt.
Riconciliazione con la natura. Via Vicenzio è lì che iniziò l'Amazzonia, un ambito naturale per sviluppare Laudato Si.
In Via Vicenzio, wo die schier endlose Weite des Amazonas und dessen Nebenflüssen beginnt, will der Papst auch zum nachhaltigen Umgang mit den natürlichen und endlichen Ressourcen aufrufen, sagt Vatikansprecher Burke. In der Kolumbienreise des Papstes spiegeln sich also Themen, die das Pontifikat von Franziskus prägen.
Service Public des Schweizer Radios, 10 vor 1. Es war die Zeit, als die Gewinne zu schrumpfen begannen, die Zeiten härter wurden in der Energiebranche. 2011, als der Betrugsverdacht bei Repower auftauchte. Ein Mitarbeiter soll zusammen mit zwei weiteren Angeklagten das Unternehmen um 6 Millionen Franken betrogen haben. Heute hat der Prozess am Regionalgericht Landquart begonnen. Stefanie Hablützel.
Publik wurde der Fall im Oktober 2011. Damals teilte Repower mit, man habe den Verdacht, dass IT-Firmen überhöhte Rechnungen gestellt und fiktive Leistungen verrechnet hätten. Unklar blieb, um wie viel Geld es ging. Repower schrieb einzig, man habe, Zitat, durch entschlossenes Handeln den potenziellen Schaden auf ein Minimum beschränken können. Der Fall verschwand wieder aus der Öffentlichkeit, die Staatsanwaltschaft ermittelte. Heute, 6 Jahre später, ist klar, laut Anklageschrift soll Repower um 5,7 Millionen Franken betrogen worden sein. Hauptangeklagte sind ein ehemaliger Mitarbeiter des Bündner Energiekonzerns Repower sowie der Geschäftsführer einer IT-Firma. Ihnen werden gewerbsmäßiger Betrug, mehrfache Urkundenfälschung und Geldwäscherei vorgeworfen. Auch angeklagt ist ein heute pensionierter Treuhänder, der beim gewerbsmäßigen Betrug geholfen haben soll. Der Prozess startete heute Morgen im Regionalgericht Landquart. Im Fokus stand der ehemalige Mitarbeiter von Repower. Laut Anklage soll der größte Teil der Millionen über ein Firmengeflecht auf seinem Konto gelandet sein. Im Moment ist die Verhandlung unterbrochen. Das Gericht berät, ob die Verhandlung für den Moment abgebrochen oder weitergeführt werden soll. So fordert unter anderem der Anwalt des ehemaligen Repower-Mitarbeiters zuerst ein psychiatrisches Gutachten. Damit solle geprüft werden, ob er vermindert schuldfähig sei. Der Anwalt eines weiteren Angeklagten forderte auch ein solches Gutachten, aber zum Überprüfen, wie gross die kriminelle Energie des ehemaligen Repower-Mitarbeiters sei. Bis jetzt kein Thema in der Verhandlung war die Rolle des Stromkonzerns Repower. Deshalb bleibt im Moment die Frage offen, wie es möglich war, das Unternehmen innerhalb von knapp 2 Jahren um mutmaßliche 6 Millionen Franken zu betrügen.
Mobile Toilettenhäuschen, auch diesen Sommer waren sie wieder unentbehrlich an Festivals, Open-Air-Kinos und Sportveranstaltungen. Normalerweise kommt in diesen WCs für die Hygiene viel Chemie zum Einsatz. Doch es geht auch anders, wie der Zürcher Anbieter Greenport zeigt. In seinen Mietoiletten ist alles biologisch. Statt einer Toilettenspülung gibt's Holzspäne. Und alles wird zu einem Superdünger verarbeitet. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner über ein Projekt, das an gesellschaftlichen Tabus kratzt.
Nur schon rein äußerlich unterscheidet sich die Komposttoilette von Mark Hauerter von den farbigen Plastik-WCs, die man sonst so kennt. Vor einer Scheune im zürcherischen Birmensdorf präsentiert Hauerter ein WC-Häuschen ganz aus Tannenholz. An der Tür prangt ein kleines Herz, im Innern sorgt eine Topfblume für Atmosphäre. Gemütlich sieht es aus, sofern ein temporäres Plumpsklo überhaupt gemütlich sein kann.
Hier haben wir den Topf. Unten dran ist der Topf ausgelegt mit Stroh. Spülen tun wir mit dieser Segmel Aktivkohlemischung. Einfach ein Schäufchen von dieser Mischung nachschmeissen. Segmel ist eigentlich dafür da, dass es schön aussieht. Und die Aktivkohle hat eigentlich die Funktion, damit es den Geruch ein bisschen binden kann. Es stinkt dann nicht. Also es ist wirklich eine saubere Sache.
Weniger sauber ist das, was in den Tanks der Toiletten zurückbleibt. Doch für Mark Hauerter und seine drei Greenport-Mitstreiter ist der pfundige WC-Inhalt ein wertvoller Rohstoff, von dem sie kein Gramm, kein Tropfen verschwenden wollen.
Wir haben das Ziel, alle Stoffe, die wir aus dem Abort gewinnen, wieder zu verwerten.
Konkret heisst das, Urin und Fäkalien werden in einem aufwendigen Prozess bei 800 Grad von Schadstoffen und Hormonrückständen befreit, Wichtige Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor bleiben zurück. Sie beschleunigen das Pflanzenwachstum, wenn sie in Form von Aktivkohle mit Komposterde vermischt werden. Diese schwarze Erde, die so entsteht, ist im Amazonasgebiet schon seit Hunderten von Jahren bekannt als Terra Preta.
Man vermutet, dass Terra Preta von den Indios damals ist produziert worden, wo sie eigentlich ihre Schlachtabfälle, ihre Fäkalien, ihre Kohlenabfälle dort auf die Erde ausgebracht haben. Und sie haben mit dieser Erde wahrscheinlich die Bevölkerung können ernähren, weil sie so schön fruchtbar ist.
Schön fruchtbar. Was das bedeutet, ist im Zoo Zürich zu sehen. Hier wird die Fäkalienerde aus den Birmensdorfer Mietwitzis seit letztem Jahr getestet. Und zwar in der Masoala-Regenwaldhalle. Die Ergebnisse mit Terra Preta seien verblüffend, sagt Chefbiologe Markus Bauerz.
Da vorne ist der Bananenhain, den wir vor 2 Jahren gepflanzt haben und da Terra Preta eingesetzt haben. Und die Bananen sind da in kürzester Zeit, was sind die jetzt, 4-5 Meter gross, tragen Früchte an verschiedenen Orten. Und wir sind so begeistert gewesen, dass wir es eigentlich noch auf mehr Flächen werden einsetzen.
Erde aus Menschenkot unter den Bäumen des Zoos Zürich. Das sei kein Grund, sich zu ekeln, sagt Markus Bauerz.
Das ist absolut hygienisch. Schmecken tut es überhaupt nicht. Hygienisch absolut einwandfrei, weil das erhitzt, weil das verkohlt war.
Trotzdem habe es auch zu intern Überzeugungsarbeit gebraucht vor dem ersten Einsatz der Terra Preta. Dabei, so Markus Bauert, menschliche Ausscheidungen als Dünger zu nutzen, sei auch in der Schweiz überhaupt nichts Neues.
Unsere Grossväter und Urgroßväter und Mütter, für die war das normal, dass das Blumsklo in den Gülenkasten geht und dass man die Nährstoffe nachher im Herbst wieder auf die Felder rausgetan hat. Und wir müssen im modernen Sinn eigentlich dazu kommen, dass unsere Rohstoffe wir nicht als Abfall entsorgen über Kläranlagen, sondern dass wir die Nährstoffe, die in unseren Ausscheidungen drin sind, nutzen, um Produktivität zu erhöhen.
Zurück in Birmensdorf, bei Mark Hauerter und seiner Komposttoilette. Auch er spricht davon, dass seine Firma Greenport gesellschaftliche Hürden überwinden will.
Wir brechen das Tabu, indem wir menschliche Fäkalien wiederverwerten. Und zwar in jeder Form. Dass wir den Kreislauf schliessen können. Human Output ist wieder Human Input.
Aktuell ist der Output von Greenport bescheiden. Nur wenige Kubikmeter Erde pro Jahr. Für mehr fehlt dem kleinen Unternehmen die Zeit. Außerdem muss das Bundesamt für Landwirtschaft noch seinen Segen für den Verkauf der Terra Preta geben. Es ist also bis jetzt nur eine kleine Revolution, die in Birmensdorf quasi von der WC-Schüssel aus gestartet wird. Um die Welt zu verändern, braucht es aber mehr als 3 Dutzend Komposttoiletten.
Zürich-Korrespondent Christoph Brunner über die neuen biologischen Miettoiletten. Wir haben kurz vor 1. Der Tessiner Ignazio Cassis gilt als Favorit für die Bundesratswahl vom 20. September. Wie stellt sich der bisherige FDP-Fraktionschef seine Rolle als Bundesrat vor? Cassis gleich live bei uns im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Sabrina Mayer.
Ungarn und die Slowakei müssen Flüchtlinge aus Italien und Griechenland gegen ihren Willen aufnehmen. Das hat der Gerichtshof der Europäischen Union EuGH entschieden. Die Umverteilung war vor 2 Jahren beschlossen worden. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Entscheidung der EU damals rechtlich einwandfrei und auch inhaltlich angemessen gewesen sei. Deshalb hat es die Klage der Länder abgewiesen. Für den Giftgasangriff vom vergangenen April in Syrien ist die syrische Luftwaffe verantwortlich. Dieser Überzeugung sind Menschenrechtsexperten der UNO. Beim Sarin-Angriff in Khan Shaykhun waren mindestens 83 Personen getötet und fast 300 verletzt worden. Das syrische Regime und das verbündete Russland hatten den Einsatz von Giftgas bestritten. In der Schweiz soll der Kampf gegen HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten wie etwa Syphilis weitergeführt werden. Der Bundesrat hat das entsprechende nationale Programm um 4 Jahre bis 2021 verlängert. Die Zahl der neu festgestellten HIV-Fälle habe sich bei etwa 500 pro Jahr stabilisiert, teilten die Bundesbehörden mit. Bei den anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sei eine Zunahme zu verzeichnen.
Thank you.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.